FKG und B-STAB-G. Diese Abkürzung sollte, Sie wissen es alle, immer noch jeder drauf haben, denn sie dürften wohl die wichtigsten in diesem gesundheitspolitischen Jahr sein. Es geht ums große Sparen, um einen Reigen an Vorschlägen und einen Gesetzesentwurf. Einige dieser Vorschläge besprechen wir seit einiger Zeit hier im Evidenz-Update. Wir prüfen, was an Evidenz dahinter steckt. Und damit herzlich willkommen zu Teil 5 unserer kleinen Staffel. Heute die Katarakt-OP, der graue Star. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKI in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, mir geht's gut. Ich sehe schon etwas klarer, worauf wir hinaus wollen, also nicht getrübt. Die Katarakt-OP ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass die ist medizinisch hochwirksam und aber auch ein interessantes Reizthema, wenn es um Mengen geht und auch um Indikationen.
Ja, auch ein berufspolitisches Reizthema. Wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen relativ heftig an diesen ganzen Reformvorschlägen ab. Haben Sie bei dem ganzen Dickicht, den ganzen Stellungnahmen, den ja gefühlt täglich rauf und runter gehenden Berichten noch einen Durchblick?
Ich glaube, es geht eben nur, wenn man es Step by Step abarbeitet, eins nach dem anderen. In Hessen hat man immer gesagt, auf dem Dorf, wo ich herkomme, wie der Bauer die Klöße isst, einen nach dem anderen. Und nur dann kann man pro Einzelthema Evidenz, Reaktionen, Implikationen für das System, das kann man immer nur themenspezifisch abarbeiten. Und deshalb hoffe ich, dass wir das genau richtig machen mit unserer kleinen Staffel hier, dass wir uns die Themen alle einzeln vornehmen. Nicht alle, einige einzeln vornehmen und heute eben Katarakt, was ja auch wirklich, wirklich ein Thema ist, auch für uns Hausärztinnen und Hausärzte. Jeder kennt Patientinnen und Patienten, auf die ja mehr oder weniger starker Druck ausgeübt wird. Lass dir jetzt eine neue Linse einbauen und der kommt zu einem nicht unwesentlichen Teil auch von Leistungserbringern.
Ja, Abschichten ist das Mittel der Stunde, dass man die Dinge nicht in so eine unlösbare Melange hineinbringt und dann diesen berühmten gordischen Knoten vor sich liegen hat, sondern die Dinge erstmal einzeln betrachtet. Das hat hier auch die Finanzkommission Gesundheit gemacht. Nochmal an der Stelle für alle, die jetzt hier erst einsteigen, was machen wir hier? Wir reden in erster Linie über die Reformvorschläge aus dem ersten Bericht der Finanzkommission Gesundheit. Dieser Bericht ist Ende März vorgestellt worden. Und in der Folge am 16. April hat das Bundesgesundheitsministerium einen Referentenentwurf vorgelegt für das sogenannte GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Da sind etliche dieser FKG-Vorschläge drin. Und in unserer kleinen Staffel besprechen wir diese Vorschläge und wollen ein bisschen abprüfen, was steckt dahinter, was sagt uns wissenschaftliche Literatur. Also im Prinzip nochmal so ein bisschen auch wiederkäuen und ergänzen, was bei der Finanzkommission besprochen wurde und die Lupe draufhalten. Heute sind wir also bei der Katarakt-OP. Es gibt eine Empfehlung, Nummer 18 ist das von der Finanzkommission. Die schlagen relativ einfach vor. Ich lese das mal vor. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Effizienz bei Katarakt-OPs und der in der Literatur beschriebenen nahezu halbierten OP-Zeit empfiehlt die Kommission eine Absenkung der Punktwerte für die zugehörigen Leistungen im EBM-Katalog um 20-40% zu prüfen. So, heißt einfach weniger Honorar für dieselbe Leistung. Martin Scherer, warum schlagen die das vor? Was ist der Hintergrund?
Also Hintergrund ist, dass die Katarakt-OP häufig ist, dass sie gut standardisiert ist und dass die Schwelle zur OP auch relativ niedrig sein kann. Und das Beispiel, das ich eben angeführt habe, das kennen wir alle. Es geht jetzt darum, die Schwelle eben richtig zu finden. Wir hatten das auch bei den Gelenkersatzoperationen mit dem Zweitmeinungsverfahren. Das wird jetzt hier nicht vorgeschlagen beim Katarakt, das Zweitmeinungsverfahren. Aber die Thematik ist eine ähnliche. Ein gut standardisierter Eingriff, der schon fast industrielle Züge annimmt, wenn man es mal im internationalen Benchmarking nebeneinander liegt. Deshalb ist die Idee jetzt hier, das Ganze stärker am funktionellen Nutzen auszurichten. Also nicht nur, ob eine Trübung vorliegt, sondern wie sehr sie den Alltag tatsächlich beeinträchtigt. Ich erinnere zum Beispiel einen hochbetagten Patienten, der noch Auto fährt, der sollte irgendwann eine neue Linse kriegen, kam dann zum Vorgespräch, also zum Vorvorgespräch zu mir, also einen Tag vor dem ophthalmologischen Vorgespräch. Und ich fragte ihn dann so, wie sich das im Alltag denn bemerkbar macht. Und meinte, ach, eigentlich gar nicht. Nur eben beim Autofahren, wenn das Auto vor ihm doch einen gewissen Abstand noch vor ihm hat, also 30, 40 Meter entfernt ist, dann sieht er das Nummernschild ein bisschen verschwommen.
Was ja im hohen Alter eigentlich normal ist, ja?
Ja, ich glaube, das ist sogar in unserem Alter normal. Also darum geht es auch der Finanzkommission. Wie sehr ist das eigentlich alltagsrelevant, dieses Linsentrübungsproblem?
Mhm.
Und die Einsparung entsteht dann aber nicht durch den Verzicht auf sinnvolle Operationen, sondern dadurch, dass Eingriffe im Grenzbereich, also bei geringer Beeinträchtigung, eher seltener werden. Auch hier wieder, das ist jetzt nicht der ganz große Finanzhebel, aber rechnen Sie es durch, bei über 800.000 Kataraktoperationen pro Jahr, da kann so eine kleine Nachjustierung in der Indikationsstellung, die kann dann schon mal auch einen Effekt machen im dreistelligen Millionenbereich. Und das ist einmal so das Indikationsthema. Und dann haben wir noch das Vergütungsthema, das Sie angesprochen haben. Natürlich wird es da keinen Applaus geben aus der Augenheilkunde.
Ja.
Aber vielleicht trägt das ja dann wirklich dazu bei, die Indikation auch etwas strenger zu stellen.
Genau. Also, Sie haben schon gesagt, wir reden von fast 800.000 Eingriffen im Jahr. Ich glaube, grauen Star operieren, das kennt jeder da draußen. Das müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht technisch nochmal im Detail erklären. Ne? Also, dass dann im Prinzip die trübe Originallinse durch eine künstliche Linse ersetzt wird. Und was interessant ist, was die Finanzkommission da eben auch aufgeschrieben hat, ist, dass sich das, die Zahl der Eingriffe pro Jahr von den von Ihnen beschriebenen 800.000 seit 2015, also in 11 Jahren, verdoppelt hat. Das ist schon heftig. Und da sagt die Finanzkommission, das kann man jetzt nicht mehr allein nur durch die Alterung der Bevölkerung erklären, oder?
Nein, das ist eine Industrie.
Ja, weil man eben relativ schnell und einfach damit Geld verdienen kann.
Ja, und diese Mengenausweitung, die hat mehrere Gründe. Also erstens ist es hochstandardisiert, sicher durchführbar und auch relativ erfolgreich oder sagen wir mal ziemlich erfolgreich. Und das schwenkt natürlich die Schwelle zur Indikation, sowohl für die Leistungserbringenden als auch für die Patientinnen und Patienten. Das zweite ist, es ist ein elektiver Eingriff. Das ist gut planbar. Man kann das früher oder später machen.
Ja.
Und in diesem Spielraum entsteht dann natürlich auch die Variabilität. Dann gibt es natürlich die ökonomischen Anreize, hohe Fallzahlen, gut planbare Eingriffe. Dann ist man ruckzuck bei der Mengenausweitung. Und der vierte Punkt ist eben, dass viele Patientinnen und Patienten sich eben schon sehr früh eine Verbesserung der Sehschärfe wünschen. Das geht ab 40 los, da sind wir beide schon drüber. Das erlebe ich auch immer wieder. Sie haben zwar eben gesagt, Herr Nössler, dieser Eingriff ist gut bekannt, muss man gar nicht mehr so genau erklären, unseren Zuhörern und Zuhörern schon mal gar nicht.
Mhm.
Aber auch in der Patientenschaft ist das, glaube ich, gut bekannt, was das für eine OP ist. Aber was oft nicht gut bekannt ist, das sind die unterschiedlichen Gründe der Visus-Einschränkung. Und was ich oft erlebe, ist, Stichwort Gesundheitskompetenz, eine Vermengung der unterschiedlichen Ursachen der verminderten Sehschärfe. Das geht dann bei den Patienten oft über die Linsentrübung hinaus und manche denken, ich brauche einfach nur eine neue Linse, dann kann ich wieder besser gucken, egal was jetzt hinter meiner Visusveränderung steckt.
Mhm.
Ja.
Ja. Das heißt, eigentlich wäre bei der Indikationsstellung die Gründe für die Visus-Einschränkung relevant. Bei welchen würden Sie denn jetzt mal auch intuitiv und vielleicht auch persönlich sagen, da würden Sie jetzt keinen Grund sehen?
Ja, also bei allen Dingen, die mit der Netzhaut zum Beispiel zu tun haben, die altersbedingte Makuladegeneration AMD oder die diabetische Retinopathie, retinale Narben. Da verbessert natürlich eine Katarakt-OP vielleicht die Lichtdurchlässigkeit, aber der zentrale Visus bleibt eingeschränkt.
Mhm.
Bei Sehnervenschäden, beim fortgeschrittenen Glaukom, bei der Optikusatrophie, da ist ja dann die Verbindung zum Gehirn geschädigt. Und da bringt die OP keinen oder kaum einen Visusgewinn.
Mhm.
Zentrale Ursachen zum Beispiel, die sind ja völlig unabhängig von der Linse. Mhm. Oder auch Hornhauterkrankungen. Da kommt dann Licht rein, wird aber schlecht gebrochen. Bei all diesen Ursachen hilft eine Katarakt-OP nicht viel. Wird, das kann ich jetzt mit Zahlen leider nicht so gut belegen, aber sicherlich hier und da auch mal gemacht. Das ist dann genau der Graubereich, in dem man vielleicht die Indikation dann auch genauer stellen könnte. So die typischen Konstellationen sind die Alterskatarakt oder auch senile Katarakt. Wenn die Patienten einen Schleiersehen haben, wenn die eine Blendempfindlichkeit haben, zum Beispiel auch die Blendung abends beim Autofahren. Das sind so typische Konstellationen, die auch die nachlassende Sehschärfe bei optimaler Brille. Dann freuen sich die Patienten natürlich.
Mhm.
Die testen das vorher aus. Die Brille geht nicht besser, sehen nicht gut. Nach der OP sehen sie wieder gut. Das ist ja auch prima, dass das so ist. Also ich erinnere mich an meine 95-jährige Uroma, die konnte fast die Bibel komplett auswendig. Das war eine sehr fromme Person. Und die hat einen beidseitigen Katarakt.
Oh.
Und war mit ihren 95 total blind. Wenn die wenigstens ein Auge hätte machen lassen,
ja,
wer weiß, wie lange sie vielleicht noch gelebt hätte.
Ja, halten wir an der Stelle mal zwei Aspekte fest. Sie haben erstens gesagt, es geht um die Frage der Indikationsstellung, die hier auch berührt ist. Also die Finanzkommission nochmal schlägt hier eine Absenkung der Leistung vor. Kurz für alle, ich glaube, die vier EBM-Ziffern nochmal so zusammengetragen, das sind so 750 Euro nach EBM für Katarakt, also All-In. Und das Zweite ist eben die Indikationsstellung, dass man sagt, ja, erstmal, was ist denn der ursprüngliche Auslöser für die Visusreduktion, Visusverlust? Und das Zweite, was Sie jetzt ansprechen, ist eben, Katarakt ist ja etwas physiologisch, ich sag mal in Anführungszeichen, eigentlich Normales. Je älter ich werde, desto reduzierter ist der Stoffwechsel und desto höher halt das Risiko, dass die Linsen sich eintrüben. Und dann geht es letztlich um die Frage, was kann ich im hohen Alter tolerieren? Was bin ich auch bereit zu tolerieren? Und wo habe ich eine wirkliche Einschränkung im Alltag? Und das wäre dann wahrscheinlich eher zu überlegen bei Letzterem, ne?
Ja, also wie Sie schon andeuten, Herr Nössler, also dass die Linse im Alter nicht mehr so funktioniert, das ist tatsächlich ein physiologischer Prozess, das ist völlig normal. In der Linse sind ja keine Blutgefäße drin. Das findet auch im Kern keine Zellneubildung statt. Und das sind Proteine oder Kristalline, die müssen ein Leben lang funktionieren. Ein Leben lang bei denselben Eiweißen.
Yep.
Ja. Denken Sie nur an Ihr Frühstücksei.
Also, das möchte ich nach 90 Jahren nicht mehr essen.
Also, die Kristalline, die, ja, man könnte fast sagen, die verklumpen, die verlieren ihre Struktur. Das Licht wird dann mehr gestreut statt gebündelt und im Ergebnis haben wir dann eben diese Trübung.
Also, Indikationsstellung ist der entscheidende Punkt. So, und jetzt kann man ja, und da will ich auch mal was Gutes vielleicht reinbringen, die Katarakt-OP ist ja eines der Beispiele, wo man zeigen kann, und zwar sehr erfolgreich offensichtlich, die Zahlen zeigen das ja hier, eine Verdopplung in 11 Jahren der Eingriffe ambulant, wo man zeigen kann, dass Ambulantisierung möglich ist. Wir reden ja immer im Gesundheitswesen über die Frage der Ambulantisierung heute noch stationärer Leistung. Und das hat man ja hier geschafft. Eine einst stationäre Leistung ist auch über Förderpauschalen im Übrigen, die es lange gab, erfolgreich ambulantisiert worden. Und zwar, wie die Finanzkommission sagt, abschließend ambulantisiert worden. Das ist ja erstmal was Gutes. Würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, Martin Scherer. Aber damit geht natürlich über diese Mengenausweitung immer auch das Risiko einher, dass wir, wenn wir ausweiten, die Qualität reduzieren, oder?
Ja, Stichwort ist die Indikationsqualität. Und die ist nicht nur der Schlüssel dann zur Bedarfsgerechtigkeit, sondern auch der Schlüssel zur Versorgungsqualität. Wie gesagt, der Eingriff selber, der funktioniert gut, aber bei der Auswahl, da ist die entscheidende Stellschraube.
Was können wir denn über die Indikationsqualität oder vielleicht besser gesagt über die Qualität der Indikationsstellung hierzulande sagen?
Also es gibt eine große Umfrage von Wenzel und Kollegen, die zeigt, dass es sehr hohe Fallzahlen gibt und zwischen einzelnen Zentren auch eine enorme Variabilität. Es gibt Einrichtungen mit wenigen hundert, aber auch Einrichtungen mit mehreren tausend Kataraktoperationen im Jahr.
Mhm.
Und wenn die Fallzahlen dann so stark variieren, obwohl die Erkrankung überall ähnlich häufig ist, also Stichwort regionale Variabilität, dann zeigt das einfach, dass nicht nur der medizinische Bedarf die Indikation bestimmt.
Sondern auch die Angebotsstruktur.
Auch die Angebotsstruktur. Und das Zweite ist, dass, Sie haben es schon angesprochen, der Eingriff fast vollständig ambulant durchführbar ist und hochstandardisiert. Ja, 90% werden in manchen Erhebungen tatsächlich auch ambulant durchgeführt. Jetzt so ein methodischer Aspekt. Also die Umfragedaten, die liefern natürlich selbst keine harte Qualitätsmessung der Indikation, aber sie zeigen schon Hinweise auf das Problem.
Mhm.
Also eine große Streuung, hohe Volumina, das sind genau die Bedingungen, wo man sagen kann, hier muss man mal die Indikationsqualität kritisch prüfen. Wie so oft, Herr Nössler, wir hatten das auch bei den Gelenkersatzoperationen, man sieht hier kein direktes Maß für die Überversorgung, da bräuchte man eine sehr aufwendige Einzelfallprüfung, aber wir sehen viele strukturelle Hinweise darauf.
Zwei wichtige Dinge, die wir dazu besprechen müssen. Das erste, das haben wir, glaube ich, ganz schnell besprochen in diesen FKG und B-Stab-G-Short-Takes, ist mir so im Nachgang aufgefallen, vergesse ich ganz oft die entscheidende Frage, wo wir die ganze Literatur, die wir hier besprechen, eigentlich hinmachen.
Sie wollen wahrscheinlich auf die ungetrübten Shownotes hinaus.
Genau, auf die Linsennotes, exakt. In die Shownotes machen wir das, wie immer, also auch die Umfrage von Wenzel et al., die Sie gerade besprochen haben. Und das Zweite, das ist eher so ein Meta-Ding, weil Sie haben methodisch schon den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, das sind Beobachtungen mit auch teilweise Selbstauskünften und mit einer nicht ganz umfassenden Erfassung oder Repräsentativität. Man muss schon sagen, dass bei vielen Aspekten, über die wir sprechen, über die sich auch die Finanzkommission Gedanken gemacht hat, wir vor allem Beobachtungsdaten haben, Abrechnungsinformationen, die man ins Verhältnis zu Strukturinformationen setzt und daraus kann man dann Indikationen oder Hinweise ableiten. Aber es ist selten so, Martin Scherer, dass wir, was wir eigentlich im Evidenz-Update immer als harten Beweis verlangen würden, dass es eine wirklich prospektive, kontrollierte Untersuchung gäbe. Das gibt es kaum, ne?
Nein, aber es gibt natürlich auch hier die Cochrane-Keule, die man schwingen kann.
Aha.
Es gibt hier ein Systematic Review von Narayan et al. Über die Laser-Assisted Cataract Surgery. Das ist laserassistierte Katarakt-OP versus Standard-Ultrasound-Phacoemulsification, also die Emulsifikation. Haben Sie das auf Taste, Herr Nössler, was? Also die Emulsifikation ist Verflüssigung.
Ja.
Das eine ist dieses lasergesteuerte Verfahren, das andere ist das Verfahren, wo die Linse einfach mit Ultraschall zertrümmert und abgesaugt wird und dann eine neue Linse eingesetzt wird.
Ja, genau, richtig. Ja,
also ein kleiner Hornhautschnitt, Linsenkapsel eröffnen, dann kommt eine Ultraschallsonde rein. Dann werden die Linsenreste abgesaugt und dann kommt die Kunstlinse rein.
Mhm.
So.
Und das Interessante an der Geschichte ist, und das gehört natürlich auch gleich zur Wahrheit mit dazu, die Phacoemulsifikation ist ein intraokulärer Eingriff der Kategorie X1. Und der bringt was? 250 Euro etwa? Ne? Bringt halt ein bisschen weniger als andere Eingriffe.
Also der Cochrane-Artikel, der zeigt jetzt erstmal keinen Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren. Also weder bei der Sehschärfe noch bei den Komplikationen oder der Lebensqualität hilft uns jetzt erstmal nicht weiter, wenn man das Ganze vor dem Hintergrund der Arbeit der Finanzkommission einordnen wollen. Diese neuere Variante ist ja diese laserassistierte Kataraktoperation. Das ist im Grunde genommen eine Weiterentwicklung der klassischen Phaco-Emulsifikation. Der Unterschied ist, dass die kritischen Schritte da nicht manuell, sondern mit einem sogenannten Femtosekundenlaser durchgeführt werden. Also statt Skalpell und Handarbeit übernimmt ein ganz präzisierter Laser zentrale Schnitte der OP. Da wird dann sehr exakt geschnitten. Die Kapsel wird dann sehr genau geöffnet. Die Linse wird schon mal vorverkleinert. Und danach passiert dann die klassische OP. Patient wird dann unter das OP-Mikroskop gebracht und dann wird die Linse abgesaugt und dann wird die Kunstlinse implantiert. Ergebnis, wie der Cochrane Review sagt, relativ ähnlich. Mhm. Keine entscheidenden Unterschiede dann im Outcome. Und ja, nochmal Herr Nössler, unterschiedliche Verfahren, unterschiedlich teuer. Gleiches Ergebnis.
Mhm.
Also die Hightech bringt keinen Zusatznutzen. Wir haben zwei unterschiedliche Methoden, von denen eine teurer ist, aber wahrscheinlich auch nicht kosteneffektiver. Also mit anderen Worten, vom Verfahren her funktioniert das Ganze, aber wie es auch in anderen Bereichen der Versorgung ist, also nicht jede Innovation verbessert die Versorgung.
Mhm.
Ja.
So, richtig. Ja.
Und deshalb, Herr Nössler, hängt es auch ein bisschen an den eigenen Präferenzen. Sie tragen ja auch seit neuestem eine Brille, also jedenfalls manchmal. Ob Sie dann eher den Femtosekundenlaser präferieren, hat ein bisschen was Spaciges oder eben diese klassische Phaco-Emulsifikation.
Ja, so. Und das ist am Ende ja der Punkt bei so, wie sagen dann Gesundheitsökonomen gerne, mengensensiblen Eingriffen, schöner Begriff, dass man dann eben guckt, okay, wenn ich dafür eine 500 Millionen Euro im Jahr ausgebe, ja, mal so mehr oder weniger in der Summe, gibt es nicht Methoden, die genauso wirksam sind, aber günstiger? Das ist ja hier dann am Ende auch so ein bisschen der Punkt. Und dann könnte man ja mit diesem Vorschlag, den die Finanzkommission hier macht, sagen, okay, wenn ich den Preis reduziere, setze ich vielleicht einen Anreiz, ein günstigeres, genauso effektives Verfahren anzubieten. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite der Medaille bei all diesen Vorschlägen, die wir immer auch besprechen müssen, und das ist auch in der politischen Diskussion im Moment ganz groß, nämlich dieses Wort von der sogenannten Zweiklassenmedizin. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gerade auch bei der operativen Augenheilkunde kann man ja im Zweifel auch beobachten, dass man sagt, na gut, dann mache ich halt den ein oder anderen Eingriff nur noch als Wahlleistung, wenn sich das für mich als Praxis nicht mehr rechnet. Ja, also wenn jetzt ich keine 750 Euro für die Katarakt-OP bekomme, sondern künftig nur noch, ich weiß nicht, 500, dann kann ich mir das ja überlegen, ob ich sage, nö, also ich mache das gerne, aber nur über GOE und Privatliquidation. Laufen wir dann nicht tatsächlich auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Gefahr, aber ist das nicht etwas, was wir bei diesen Regelungen immer mit bedenken müssen, dass wenn ich an der Schraube EBM drehe, dass ich dann diese, in Anführungszeichen, Zweiklassenmedizin verstärke?
Naja, es gibt keinen Zweifel daran, dass die Katarakt-OP ein hochwirksamer, evidenzbasierter Eingriff ist. Ich glaube, da können wir einmal einen Haken dran machen. Aber viel wichtiger ist doch zu wissen, wann man sie durchführt und bei wem. Und ja, wenn eine teure Variante jetzt keinen nachweisbaren Mehrwert hat, dann gehört sie eigentlich nicht in die Regelversorgung, sondern allenfalls im Bereich der Wahlleistung. Das ist dann auch keine Zweiklassenmedizin, sondern eigentlich das Gegenteil. Also die solidarische Versorgung konzentriert sich auf das, was wirklich nützt. Und alles, was darüber hinaus ist, das ist dann vielleicht individuell wählbar. Aber auch da muss man natürlich eine gute Beratung machen.
Das ist sehr, sehr diplomatisch formuliert. Ich lege noch einen drauf. Die Standesvertreter, sei es jetzt KBV oder eben auch Berufsverbände aller Couleur, sagen, und das ist ein nachvollziehbares Argument, wenn die Honorare hier, da oder dort sinken, dann müssen wir, weil wir nun mal kleine Unternehmen sind, das ist ein freier Beruf, die haben Angestellte und so weiter und so fort, das wissen alle, die uns zuhören, dann müssen wir neu betriebswirtschaftlich kalkulieren und dann müssen wir als Praxen überlegen, kann ich das noch anbieten? Und ich könnte mir jetzt, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese, die stelle ich in den Raum, könnte mir auch vorstellen, dass auch in der Augenheilkunde natürlich jetzt nochmal gerechnet würde, wenn das käme, was hier vorgeschlagen wird, dass man dann sagt, naja, wenn ich jetzt so viel Honorar hier verliere, dann überlege ich mir, ob ich Katarakt-OP generell als GKV-Leistung anbiete oder jetzt mal groß gesprochen, dass man dann vielleicht sogar das Risiko läuft, dass sich immer mehr zurückziehen. Wir haben ja schon unterversorgt in der Augenheilkunde, ich sag mal Thüringen, da haben sie ein Riesenproblem und dann irgendwann nur noch MVZ existieren, jetzt mal bös gesprochen, die nur noch Privatleistung anbieten. Also müssen wir dieses Risiko nicht auch ernst nehmen?
Ja, aber da sind wir natürlich in einer ganz schwierigen Diskussion drin. Wie viel muss es denn eigentlich sein, damit ein Arztleben gelingt? Also ich erinnere mich an einen anderen Patienten, der mir mal erzählt hat, von einem Augenarzt, der ihm Igelleistungen verkaufen wollte.
Mhm.
Und mit der Begründung, er müsse ja auch leben können. Worauf der Patient dann sagte, ich bin gestern an ihrem 5000 Quadratmeter Grundstück mit Swimmingpool vorbeigefahren. Ich finde, sie leben nicht so schlecht. Also wie viel muss es denn eigentlich sein?
Ja. Die Frage lassen wir jetzt offen. Die können wir heute nicht besprechen. Ja.
Ja.
Okay. Aber Sie haben zumindest auf meine insinuierende Frage, ob wir das Risiko nicht ernst nehmen müssen, jetzt weder mit Ja noch mit Nein geantwortet. Das heißt, Sie lassen meine Frage auch aus guten Gründen offen.
Würde ich jetzt erstmal offen lassen.
Okay. Weil dann muss man nämlich auch genau das, was Sie angesprochen haben, dieses Igel-Thema, ernst nehmen und gucken, dass es wiederum da keine Verlagerung gibt. Vielleicht nehmen wir uns das nochmal auf einem anderen Zettel mit vor. Also, Katarakt-OP haben wir gelernt, Indikationsstellung. Es gibt Hebel, die die Finanzkommission vorschlägt. Ich habe von Martin Scherer jetzt nicht herausgefunden oder gehört, dass der Vorschlag der Finanzkommission völlig albern wäre, sondern dass da durchaus ernsthafter Verstand dahinter steckt. Noch eine Art, ja, Take-Home-Message, die wir zu dem Thema mitnehmen können.
Also die Katarakt-OP, die ist ein Paradebeispiel dafür, wie gut Medizin sein kann und wie schnell sie aber auch darüber hinaus wachsen kann. Und das meine ich jetzt auch wirklich mit hinauswachsen im Sinne der merkantilen Mengenausweitung.
Mhm.
Also das Problem ist hier nicht der Eingriff, sondern dann der Umgang damit. Wie oft wird er gemacht und in welcher Variante? Und die Evidenz ist ziemlich klar. Also nicht jede frühe Indikation und nicht jede teurere Technik bringt gleich den Zusatznutzen. Und was können eigentlich wir aus unserer allgemeinmedizinisch-hausärztlichen Community tun? Die können, glaube ich, dabei helfen, den subjektiven Leidensdruck der Patientinnen und Patienten etwas herauszuarbeiten. Die wichtigsten Punkte sind eigentlich sowas wie, ich sehe schlechter beim Autofahren, vor allem nachts. Ich erkenne Gesichter nicht mehr so gut. Das Lesen wird mühsam, trotz Brille. Blendung stört massiv. Das sind so Dinge, wo man sagen kann, okay, hier zeichnet sich eine Indikation ab. Gestellt werden muss sie natürlich von den Ophthalmologen, das ist bei Gelenkersatz auch so, ja. Also manchmal kommen ja dann die Patienten schon operiert wieder in die Praxis zurück und man hat gar nicht gewusst, dass da überhaupt eine OP im Orbit stand. Das ist ja auch eine Folge unseres noch schlecht koordinierten und schlecht sortierten Systems, dass man oft erst ja nach der OP sich Gedanken darüber machen kann, auch als Hausarzt oder als Hausärztin, war das überhaupt wirklich nötig, aber es gibt umgekehrt natürlich auch die Patientinnen und Patienten, wie zum Beispiel der ältere über 80-Jährige, der eine neue Linse kriegen soll und sagt, ich sehe eigentlich noch ganz gut und eben vorher in der hausärztlichen Praxis vorbeikommt. Und dem kann man dann nochmal solche Fragen stellen.
Mhm. Ja. Also im Prinzip da schon helfen im Gespräch, dass man mit der Person selbst eine engere Indikationsstellung hinbekommt.
Ja.
Mhm. Es ist doch ein schöner Practice-Pointer, fachgebietsübergreifender Practice-Pointer.
Dankeschön.
Bitteschön, Martin Scherer. Wir sind an dem merkwürdig wunderbaren Punkt, dass ich Sie wie immer fragen muss, ob Sie es wieder mal mit so einem Intra-Staffel-Cliffhanger versuchen wollen.
da möchte ich gleich mal mit einer Gegenfrage kontern. Was sind denn eigentlich die drei größten Kostentreiber im Gesundheitssystem?
Von Angebotsstrukturen oder von, in Anführungszeichen, Diagnosen?
Na, insgesamt, also wo, in welchen Bereichen liegen die großen Sparpotenziale?
Also ich würde sagen, bei stationären Leistungen, ja, da sind wir bei mittlerweile 120 Milliarden Euro. Und manche würden mir wahrscheinlich zustimmen, dass man sagt, ja, bei Arzneimittelausgaben müsste man vielleicht mal überlegen.
Da haben wir es, Pharma. Das sind die Empfehlungen Nummer 37 und 39 der Finanzkommission Gesundheit. Und deshalb brauchen wir dazu natürlich auch eine Episode.
Machen wir. Freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.